NDR Kultur. Das Gespräch.
Heute mit Alexandra Friedrich. Wenn Sie an den Pfarrberuf denken, dann fällt Ihnen vielleicht als erstes ein älterer Typ ein im schwarzen Talar. Und wenn Sie an die Kirche denken, dann vielleicht an das Ja-Wort, das Bekenntnis zueinander und das Amen. Ja, so sei es. Eine junge Pfarrerin mit Piercings und Tattoos hat sich jetzt aber voll und ganz dem Nein verschrieben, beziehungsweise darüber geschrieben. Ein ganzes Buch, Nö heißt das, kurz, knackig, kraftvoll. Und Maike Schiffer heißt die Autorin, die nicht nur evangelische Pfarrerin ist in Berlin, sondern auch Podcasterin, Queer-Feministin und Social-Media-Aktivistin. Sie hat Ja gesagt zu diesem Gespräch und sitzt mir jetzt gegenüber im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Ich freue mich sehr. Hallo Maike Schiffer.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Wann haben Sie denn zuletzt mal so richtig beherzt Nein gesagt?
Ich glaube, so richtig laut beherzt Nein habe ich zu meiner vergangenen Ehe gesagt. Ich sage mehrere Male am Tag Nein und Sie hoffentlich auch. Ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir auch in unserem Alltag Nein sagen. Aber ich glaube, so ein richtig lautes, beherztes Nein, das habe ich zuletzt zu meiner vorhergegangenen Ehe gesagt.
Interessant, dass Sie direkt auf dieses Thema kommen. Sie stellen ja in Ihrem Buch zwei Sätze voran. Mit diesem Buch finanziere ich meine Scheidung vom Ja zum Nein. Ich hoffe, Ihre Scheidung war nicht allzu teuer, denn so der große Reibach lässt sich ja erfahrungsgemäß mit Büchern nicht machen. Aber ich vermute auch mal, dass das eher ein schöner Einstieg, der auch schon vielsagend ist, war und dass es in Wirklichkeit ganz andere Impulse gab, dieses Buch zu schreiben. Vielleicht mögen Sie davon erzählen, was war der Quell dieses Buchs, der Kern?
So beginne ich auch mein Buch. Und zwar erzähle ich darüber, dass ich als Kind unfassbar stur war und trotzig war. So hat meine Mutter mich zumindest immer beschrieben. Und als Jugendliche, als ich dann irgendwie begriffen habe, jetzt werde ich zur Frau in Anführungsstrichen, habe ich mich plötzlich anders verhalten, weil ich bemerkt habe, dass die Gesellschaft mein trotziges Aufstampfen, mein Nein, mein Unbequemsein nicht mehr so akzeptiert, nicht mehr so respektiert, sondern mich lieber süß lächelnd haben möchte in einer bestimmten Form, in einer bestimmten Art und Weise. Und dem bin ich nachgekommen, weil ich geliebt werden wollte. Und ich schreibe darüber ganz zu Beginn, dass ich dieses Nein, dieses Trotzige, dieses Befreite, dieses Nö, das passt mir nicht, das will ich nicht, dass mir das verloren gegangen ist. Und dass ich mein Nein dann anders ausgedrückt habe, durch meine Kleidung vielleicht oder durch die Musik, die ich gehört habe. Aber befreit Nein sagen, das konnte ich nicht als Jugendliche und auch nicht als junge Frau. Erst als ich dann angefangen habe, mich selber irgendwie zu finden, da ist mir mein Nein wieder zurückgekommen und auch der Mut gekommen, mich gegen Strukturen durchzusetzen, gegen Ungerechtigkeiten, gegen kleine Alltäglichkeiten, aber auch die großen Dinge, wie ich gerade zu Beginn schon gesagt habe, die Ehe, die mich doch eher eingeschränkt hat als befreit oder unterstützt.
Natürlich möchten wir oder möchte ich spreche da mal lieber nur für mich, auch noch wissen, wie Sie dahin gefunden haben. Vielleicht aber noch mal einen Schritt zurück. Sie haben das ja schon angedeutet. Das Nein ist ja in der Regel eins der ersten Wörter, das wir lernen. Ich glaube, mit einem Ja grob wird das Nein gelernt. Und wenn wir es dann erstmal wissen und auch stark fühlen in der Regel als Kind, dann rufen wir es voller Inbrunst hinaus. Und dann im Laufe des Lebens fällt es den meisten von uns zunehmend schwerer. Ja. Wie gesagt, Sie haben es ja schon angedeutet, aber vielleicht mögen Sie noch mehr dazu sagen, woran das liegt und warum vielleicht bestimmte Menschen besonders betroffen sind.
Einmal würde ich sagen, dass wir generell in unserer Gesellschaft in einer Kultur des Ja-Sagens leben. Also, dass das Ja viel mehr akzeptiert ist als das Nein. Weil das Ja, das baut Beziehungen auf, das knüpft an, das baut Brücken und so weiter. Es ist freundlich. So würde ich das Ja beschreiben. Und das Nein, das setzt immer einen Stopp, eine Grenze, das ist schwieriger aufzufassen. Das klingt wie eine Kritik oder wie eine Ablehnung. Und ich meine auch, dass zum Beispiel Frauen in unserer Gesellschaft es noch wesentlich schwerer haben, Nein zu sagen. Im Buch schreibe ich darüber, dass Phänomene wie zum Beispiel People-Pleasing, unter dem würde ich sagen, dass mehr Frauen auch betrifft, und zwar dem Umfeld gefallen zu wollen, dem Umfeld nachzukommen, für das Umfeld zu sorgen und sich selber zurückzustellen, dass das viel mehr Frauen betrifft. Als Beispiel führe ich da meine eigene Familie an. Also wenn wir uns irgendwie alle zusammen treffen zum Kuchen essen, dann sind es die Frauen, die in der Küche stehen, die die Kaffeetafel vorbereiten und die Männer sitzen schon Mittag auf dem Sofa und öffnen die erste Bierflasche und lassen sich bedienen. Das ist natürlich ein bisschen überzeichnet, aber damit will ich deutlich machen, das ist nicht nur in meiner Familie so, sondern in sehr vielen Haushalten, in vielen Familien oder wo Menschen aufeinandertreffen. Also Frauen, so ist mein Eindruck, sollen ihrer Umgebung ein gutes Gefühl geben, sollen Ja sagen, sollen dienen. Ich beschreibe das so ein bisschen mit einem Service-Lächeln. Aber wenn Frauen dann Nein sagen oder ein Angebot ablehnen oder dem nicht zustimmen, dann gelten sie als aufmüpfig, als kompliziert, als herausfordernd und so weiter.
Sie haben ja gerade das Beispiel Ihrer Familie angebracht. Da scheint es ja gang und gäbe zu sein. Sie nun aber haben den Ausbruch geschafft, dieser Weg von der, ich sage jetzt mal, Ja-Sagerin zur Nö-Schreiberin. Was waren denn da so wichtige Wegmarken?
Einmal würde ich sagen, dass ich noch auf gar keinen Fall da angekommen bin zu einer 100-prozentigen Neinsagerin. Ich bin weiterhin in
unserem... Oh, 100%, das wäre auch schwierig, glaube ich.
Damit wollte ich eher sagen, zu einer wirklich selbstbewussten Neinsagerin. Ich glaube, mir fällt es leicht oder leichter, zu Ungerechtigkeiten Nein zu sagen. Nein zu sagen, wo andere Menschen involviert sind. Aber wenn es um mich selber geht, da ist das für mich immer noch eine Herausforderung. Und deswegen habe ich auch das Buch geschrieben. Das ist für mich so ein bisschen meine Reise gewesen, mir das Nein auch zurückzuholen und mich daran zu erinnern, mit dem Nein auch zu wachsen. Und das hat mir sehr geholfen. Das Zweite ist, was mich zum Nein gebracht hat, ist auf jeden Fall mein Glaube. Interessanterweise schreibe ich auf Instagram unter dem Namen Ja und Amen. Und der passt, glaube ich, gar nicht so gut zu mir. Eigentlich sollte ich Nein und Amen heißen. Aber ich habe ziemlich schnell bemerkt, dass es in Religion eben nicht darum geht oder im christlichen Glauben zu allem Ja und Amen zu sagen, wie vielleicht der Eindruck von Menschen außerhalb von Kirche, aber vielleicht auch innerhalb von Kirche ist, sondern dass unter dem großen göttlichen Ja, also das Ja, was Gott an die Schöpfung spricht, zu dem Menschen unter diesem großen göttlichen Ja steckt, ein genauso großes Nein. Und zwar dagegen vorzugehen, wo das große Ja an den Menschen, zum Beispiel wie die Menschenwürde, verletzt werden. Ich würde sagen, christlicher Glaube speist sich aus beiden, also steht in so einer dialektischen Spannung zwischen Ja und Nein. Da Ja sagen, was dem Leben dient und da Nein zu sagen, wo das Leben in Gefahr ist, um das so unter einem großen Denkmantel zu beschreiben. Also ich würde sagen, oder ich sage, mein Glaube hat mich auch zum Nein gebracht.
Ja, diese Dialektik ist ja eigentlich ständig spürbar. Und wenn wir alle nur Nein sagen würden und damit kein Ja zusammenhinge, wäre ein Nein ohne ein Ja denkbar oder ja. Etwas wert?
Also, ich meine, dass es total wichtig ist, wenn wir Nein sagen, dass wir dann nicht vergessen, dass das eine generelle Ablehnung ist, also je nach Fall natürlich, sondern dass in jedem Nein auch ein Ja steckt. Und zwar zum Beispiel zu einem besseren Zustand, zu einer anderen Situation. Es setzt erstmal einen Stopp und einen Punkt und eine Grenze, aber dann kann es weitergehen. Und ich finde es total interessant, zum Beispiel am Thema Beziehung, dass viele Beziehungen, also Menschen in Beziehungen in einer Dynamik stecken, aus der sie vielleicht nicht mehr rauskommen, auch vor allem, wenn sie jahrelang miteinander unterwegs sind im Leben. Und ein Nein zu einer bestimmten Form der Beziehung oder zu einem bestimmten Muster kann dann die Gelegenheit bieten, in eine andere Richtung zu gehen, also dass sich eine Dynamik verändert. Das fand ich einen ganz interessanten Punkt.
Da sind wir ja wieder bei dem Ja-Wort, das Sie gegeben haben und dem Sie dann ein Nein nachgeschoben haben. Gut, das war jetzt eher ein Stoppen der Dynamik in dieser Beziehung, aber Sie haben ja auch durchaus ein kritisches Verhältnis zum kirchlichen Ja-Wort, oder?
Ganz richtig. Ich würde da noch voranschieben, jetzt würde man vielleicht denken, mein Ex-Mann und ich sind jetzt in einer dramatischen Trennung auseinandergegangen, aber ich möchte eigentlich nochmal betonen, dass mein Nein zur Ehe ein Ja zu unserer Elternschaft war. Ich bin auch Mutter, wir haben ein Kind zusammen und es war ein Ja zu unserer Familie, damit wir weiterhin Familie sein können. Und das ist auch für mich der Ausgangspunkt, nochmal über die Ehe, vor allem auch aus kirchlicher Perspektive nachzudenken. Ich finde es ganz wichtig, dass wir neu darüber nachdenken, weil als evangelische Kirche sagen wir, wir haben die Ehe für alle. Auch queere Paare können in unserer Kirche getraut werden. Das ist richtig gut und das ist richtig wichtig. Das ist übrigens schon 2016 auf den Weg gebracht worden, also ein Jahr, bevor das dann in der Bundesrepublik auf den Weg gebracht worden ist. Da war Kirche mal schneller als sonst. Aber trotzdem, finde ich, müssen wir nochmal darüber nachdenken, welche Form von Beziehung haben eigentlich überhaupt die Möglichkeit, getraut zu werden und den Schritt in die kirchliche Ehe zu gehen. Und das sind nicht alle Beziehungsformen. Also ich denke auch an Poly amore Beziehungsformen, die es gibt. Ich denke auch an Patchwork-Familien oder an Chosen Families. Warum haben nicht auch Menschen, die in anderen Konstellationen zusammenleben, die Möglichkeit auf einen Segen? Sie haben die Möglichkeit auf einen Segen, auf jeden Fall. Da gibt es auch ganz fantastische Angebote in unserer Kirche oder in meiner Kirche. Aber eben in einer Abstufung zur kirchlichen Trauung. Also es ist immer noch eher der Konsens, dass in einer Beziehung der nächste Schritt die Ehe ist. Neben der standesamtlichen, dann also aus einer kirchlichen, christlichen Perspektive, dann auch die kirchliche Trauung. Und ich meine, der Kern der kirchlichen Trauung ist Gottes Segen. Und ich finde es wichtig, diesen institutionellen Charakter zu hinterfragen, vielleicht zu erweitern, aufzubrechen, neu darüber nachzudenken, damit auch andere Beziehungsformen, also die jetzt zum Beispiel weniger auf einer romantischen Ebene sind oder auf der Ebene der Nachkommen, also der Kinder, also auf einer reproduktiven Ebene, nicht jede Beziehung muss ja auch Kinder kriegen, aber in dieser klassischen institutionalisierten Ehe ist das Kinderkriegen immer noch irgendwie mit erwartet. Und ich möchte eigentlich den Anstoß geben, einmal Nein zu sagen, innezuhalten und neu darüber nachzudenken.
Ich würde sagen, dass generell in unserer Gesellschaft ja die Ehe schon für viele noch so ein heiliges Ding ist, das man nicht anfassen möchte. Innerhalb der Kirche sicherlich noch mal mehr. Wenn Sie mit solchen Ideen dort an die Öffentlichkeit gehen, wie reagiert Ihre Glaubensgemeinschaft darauf?
Also einerseits habe ich einen großen Freiraum und eine große Verantwortung, die ich von meiner Kirche bekomme. Und die nehme ich wahr und die spüre ich auch. Also dadurch, dass ich mir selber Gedanken machen darf und darüber sprechen darf und Dinge ausprobieren darf. Und natürlich kommen von vereinzelten Menschen oder auch mal von Gruppen Rückfragen, Kritik, durchaus aus Hass, Ablehnung. Das erfahre ich auch. Also eigentlich ein ganzes Spektrum. Aber ich erfahre auch Unterstützung, Support, interessiertes Nachfragen, Aufnehmen meiner Ideen, ein Weiterdenken oder Ausprobieren. Also ich würde sagen, es ist tatsächlich ein ganz bunter Mix, den ich erlebe.
Mhm. Weil das sind ja manchmal auch schon, ich sag jetzt mal im Vergleich eher Kleinigkeiten. Also Sie nutzen gendersensible Sprache. Gott wird zum Beispiel im Buch konsequent mit einem Sternchen geschrieben. Ja. In Ihren Predigten wird auch gegendert und in Ihrem Profil, ja und Arm haben Sie ja schon erwähnt, bei Instagram. Ist das auch ein besonderes Minenfeld vielleicht?
Auf jeden Fall. Ich denke generell, geschlechtergerechte Sprache ist ja ein heikles Thema in unserer Gesellschaft immer noch. Und wenn dann auch noch die Dimension Kirche und Religion dazu kommt, dann ist es nochmal heftiger, vor allem wenn es um Gott geht. Also das können sich sicherlich alle gut vorstellen, dass dann die Gemüter auf jeden Fall sehr erhitzt sind. Aber mein Gedanke ist ja gar nicht, dass ich Menschen etwas wegnehmen möchte, auch mit dem Nein sagen oder auch mit meinem Nachdenken über die Ehe. Also ich würde nie sagen, ich verheirate ja auch weiterhin Paare. Ich würde nie sagen, das ist der falsche Weg, sondern ich begleite die Menschen und versuche mit Fragen und Impulsen sie dahin zu bringen, nochmal darüber nachzudenken und unterstütze sie. So sehe ich mich als Pfarrerin, dass ich auch seelsorgerlich da bin, dass sie mit mir auch Dinge teilen können, die sie sonst nicht trauen würden, irgendjemandem zu sagen oder. Also ich sehe mich eigentlich darin, Menschen zu begleiten hin zu ihrem Ja oder auch zu ihrem Nein, also zum Beispiel auch Scheidungsrituale anzubieten. So, das ist jetzt ein kleines Thema an der Seite, aber mir geht es auch nicht darum, jemandem Gott wegzunehmen oder jemandem eine neue Deutung über Gott aufzuerlegen. Auf gar keinen Fall. Eigentlich soll der Stern hinter Gott eine Erinnerung sein, so eine Art Stolperer, vielleicht ein kleines Nein-Schild, nochmal darüber nachzudenken, wie sprechen wir über Gott. Und wir sprechen über Gott aus einer christlichen, kirchlichen Perspektive häufig männlich, immer noch. Obwohl der Gedanke, dass Gott mehr ist als männlich, ein verbreiteter in meiner Gemeinde ist. Es wäre jetzt übertrieben zu sagen, ich sei jetzt die Erste, die darüber nachgedacht hat. Auf gar keinen Fall. Also ich danke den feministischen Theologinnen schon in den 50er, 60er Jahren, die darüber nachgedacht haben und sehr viel erkämpft haben, auch für mich. Das Thema, dass Gott nicht nur männlich ist, ist verbreitet in der evangelischen Kirche auf jeden Fall. Aber es sorgt immer noch für hitzige Diskussionen, andere Namen im Gottesdienst für Gott zu verwenden als die traditionellen oder gewohnten. Von Gott wird als Vater gesprochen, als Herr, als Herrscher, vielleicht auch als Richter. Und ich biete einfach andere Namen und Beschreibungen für Gott an, die es schon in der Bibel gibt. Also von Gott wird in der Bibel auch als Windhauch gesprochen, als Hebamme, als Adlermutter. Und ich sage nicht, dass die Menschen plötzlich ihre Gebete ändern sollen, sondern will eigentlich mit diesem Stern hinter Gott daran erinnern, einmal durchatmen und dann den eigenen Horizont weiten. Gott ist größer als männlich.
Mhm. Okay, also Ihre Anstiftung zum Nein sagen geht da nicht so weit, dass Sie die Leute von der Ehe abhalten oder ihnen Gott ausreden wollen.
Das ist auf ja gar keinen Fall.
Gut zu wissen. Genau, Sie denken Gott neu und weiter, aber auch andere Figuren. Sie präsentieren ja am Anfang des Buches auch Ihre Vorbilder im Nein sagen. Und für manche vielleicht ein bisschen überraschend ist Jesus auch mit dabei, den man jetzt vielleicht nicht unbedingt als Neinsagenden im Kopf hat, sondern eher so als der Barmherzige, der Nächstenliebende. Wie passt das zusammen?
Ja, interessanterweise ist Jesus ja erst relativ spät in mein Leben gekommen. Also Jesus ist auf jeden Fall kein Vorbild gewesen, was ich als Kind oder Jugendliche hatte, weil ich nicht so kirchlich sozialisiert aufgewachsen bin. Punktuell schon, aber eben nicht in so einer Regelmäßigkeit. Und ich fand es für mich persönlich total erhellend, als ich andere Facetten von Jesus begriffen habe, als die, die Sie gerade beschrieben haben. Denn in der Bibel wird Jesus ganz und gar nicht nur so beschrieben als der gütige, barmherzige mit den Lederschläppchen und den langen Haaren, sondern durchaus als eine Person, die auch radikal ist. Und zwar in ihren Aussagen und in ihrer Art und Weise. Also wie Jesus sich auch den Menschen zuwendet. Und zwar würde ich sagen radikal soft, radikal liebend, indem er sich besonders den marginalisierten Menschengruppen zugewendet hat. Und zwar die, die von der Gesellschaft ausgestoßen sind. Immer wieder und immer weiter. Ich finde, das ist eine Verhaltensweise, die mir sehr imponiert, die ich auch zum Teil vermisse in unserer Gesellschaft und die mir in gewisser Weise in Momenten, in denen ich nicht weiter weiß, auch ein Vorbild ist oder ein Leitfaden. Und ich finde, das ist etwas Verortetes, eine starke Ausrichtung, immer wieder sich diesen Menschen zum Beispiel zuzuwenden und auch ganz klar Nein zu sagen gegenüber Ungerechtigkeiten und die auch aufzuzeigen und die zu benennen. Das finde ich unfassbar stark.
Man sagt ja immer, ein Nein zu anderen ist auch ein Ja zu sich selbst. Und Sie fordern ja in gewisser Weise, oder das heißt Sie fordern, aber Sie schlagen ja vor, auch selbst Fürsorge zu betreiben, auch wenn Sie stellenweise auch zugeben, dass es Ihnen auch nicht immer gelingt. Ja. Aber gleichzeitig nicht die anderen zu vergessen. Das ist ja eine ziemliche Gratwanderung. Wie kann die denn gelingen?
Ja, einerseits fällt es mir persönlich sehr schwierig, mich nur auf mich zu fixieren und den Blick nur auf mich zu richten, was gerade vielleicht auch Social Media sehr häufig vermittelt, wenn es um Körper geht oder wenn es darum geht, ja immer besser zu werden, charakterlich, beruflich und so weiter. Und dabei mein Umfeld zu vergessen. Und nur auf mich zu schauen, was will ich erreichen, was ist mir wichtig im Leben. Das ist schwierig für mich, weil ich mich durchaus eingebettet sehe in eine Gemeinschaft, einmal in die christliche Gemeinschaft, auch in die queere Gemeinschaft, in mein familiäres Umfeld. Und ich kann gar nicht nur unabhängig von den anderen auf mich schauen. Und so gerne ich manchmal einfach nur Me-Time hätte, aber 7 Tage die Woche Me-Time ist für mich auf jeden Fall auch nicht das Leben, was ich leben möchte, sondern ich möchte meine Zeit auch anderen Menschen geben und auch auf andere gucken. Und ich denke, das ist eben genau diese schwierige Balance, die Sie gerade ansprechen. Einerseits auf sich selber zu schauen und ganz bewusst auch die Zeiten für die eigene Person zu nehmen, für den eigenen Körper, das eigene Wohlbefinden und gleichzeitig aber auch zu erkennen, welchen Verstrickung bin ich eigentlich zu anderen und auch den Blick, das Leben auf andere Menschen auszurichten. Nicht in einer Form der Abhängigkeit, wie das vielleicht häufig, wieder, da komme ich wieder zum Punkt Ehe, in heteronormativen Beziehungen zwischen Mann und Frau gewesen ist, dass die Frau in einer, eher in einer Abhängigkeit, vielleicht in der sozialen, in der finanziellen Abhängigkeit in der Ehe zum Mann stand und er in einer erfüllenden, vielleicht dienenden Funktion war und sich vollkommen vergessen musste. So kenne ich auf jeden Fall Geschichten vieler Mütter der Generation über mir. Für viele sind das vielleicht auch noch die eigenen Mütter, die ihre eigenen Träume und Wünsche nach hinten gestellt haben und nur für die Kinder und die Familie da waren. Das ist auch nicht, also vielleicht für einige, aber auch nicht nur der richtige Weg, denn ich kenne viele Frauen und ihre zerbrochenen, unerfüllten Wünsche. Das finde ich ist ein, auch ehrlich gesagt ein großes Leid in unserer Gesellschaft, das unausgesprochen ist. Also meine Tanten, Omas, Mütter, was wären die alles geworden, wenn sie nicht so früh Kinder bekommen hätten oder geheiratet hätten? Diese Träume sitzen echt tief und dieser Frust und diese Wut und dieser Ärger. Und trotzdem meine ich, braucht es eine Balance, weil wir nicht ganz alleine ohne Gemeinschaft leben und existieren können.
Ja, Sie schildern ja auch sehr eindrückliche Beispiele, wie ein einzelnes Nein zu einem kollektiven Nein werden kann, was auch nicht immer nur sprachlich funktionieren muss, sondern auch körperlich funktionieren kann. Sie führen da zum Beispiel die Proteste im Iran mit an. Wie kann, also über der körperliche Protest oder nein, nicht der körperliche Protest, aber das Nein und der Körper sind ja ein ganzes Kapitel für Sie. Ja. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen mehr die Zusammenhänge beleuchten.
Genau, vielleicht so ein bisschen zur Einordnung. Ich habe drei große Kapitel. Einmal Nein Sprache, Nein Lachen und Nein Körper. Und diese drei großen Aspekte habe ich mir vorgenommen und so ein bisschen untersucht. Und in dem Kapitel Nein Körper geht es für mich vor allem darum, auch darüber zu schreiben, dass das Nein nicht nur verbalisiert wird über die Sprache, sondern auch über den Körper übermittelt wird. Manchmal befinden wir uns auch in Situationen, da können wir nicht Nein sagen. Da gibt es viele Situationen. Mal ist es auch erfordert, mit dem Körper eben ein körperliches Nein in unsere Gesellschaft zu zeigen, zu halten und so weiter. Ich finde, das fängt zum Beispiel auch dabei an, wie gestalten wir in Anführungsstrichen unsere Körper. Also zum Beispiel Körperbehaarung bei Frauen ist ja immer noch ein Thema. Also wenn ich mit kurzer Hose und unrasierten Beinen in der U-Bahn sitze, werde ich komisch angeguckt und die Menschen sind irritiert, bis hin zu, dass sie das unangenehm finden, unhygienisch und eklig finden, eine Frau mit Beinhaaren zu sehen. Ich würde auch sagen, die Gesellschaft reagiert immer noch in gewisser Weise irritiert darüber, wenn Frauen sich die Haare abrasieren. Für viele Frauen ist es auch etwas Befreiendes, sich von der Sexualisierung der Haare, des Körpers zu befreien ein Stück weit. Also es ist für viele immer noch eine Art revolutionärer Akt, sich die Haare abzuschneiden. Viele Frauen erkennen sich dann auch anders, irgendwie echter. Also das ist meine subjektive Wahrnehmung und Erfahrung in Gesprächen mit Frauen, die sich auch die Haare abrasiert haben. Also das geht weiter über Proteste, Demonstrationen, zum Beispiel Proteste, wo Frauen ihre nackten Körper als Protestmittel einsetzen, weil sie gegen die Sexualisierung von Körpern zum Beispiel aufmerksam machen wollen über das Verdrängen des weiblichen Körpers aus dem öffentlichen Raum. Und jetzt habe ich tatsächlich Ihre Frage am Anfang vergessen, aber darum geht's quasi in dem Kapitel
Nein Körper. Und wie kann ich mit dem Körper Nein sagen, war im Grunde.
Genau, also auf einer individuellen Art und Weise über, wie gestalte ich, wie lebe ich meinen Körper? Also auch ihn zum Beispiel nicht mehr Schönheitsidealen zu unterwerfen, aber auch als Protestmittel in der Kunst oder auf politischem Feld.
Ja. Sie haben jetzt mehrfach auch auf die Sexualisierung von insbesondere weiblichen und weiblich gelesenen Körpern gesprochen. Im Buch geht es auch um MeToo und Konsens an weiten Stellen. Nein heißt Nein ist ja einerseits eine gängige Parole in dem Kontext und auch seit knapp 10 Jahren Grundsatz im Strafgesetzbuch. Sie beleuchten den Satz Nein heißt Nein durchaus auch kritisch. Was ist daran problematisch?
Ja, also wenn ich über das Nein schreibe, muss ich natürlich auch über diese Forderung sprechen. Das lag eigentlich auf der Hand, dass ich das auch nochmal genauer anschaue. Also es ist erstmal wahnsinnig wichtig natürlich, dass schon in der Schule, aber auch in Bildungskontexten oder auf Social Media darüber gesprochen wird, dass ein Nein ist und akzeptiert werden muss und dass Menschen in jedem Moment das Recht darauf haben, Nein zu sagen und eine Grenze zu ziehen. Das ist natürlich total wichtig. Gleichzeitig finde ich es aber auch ganz wichtig im Kontext von Beziehung, von Zuneigung, von Sexualität, darüber nachzudenken, haben Menschen überhaupt immer die Möglichkeit, Nein zu sagen? Und da würde ich sagen, die haben sie nicht. Also sie haben nicht immer in jedem Moment die Möglichkeit, Nein zu sagen, weil zum Beispiel Frauen in einem bestimmten Abhängigkeitsverhältnis zu einer Person stehen, die ihr näher kommt oder Ähnliches. Ich meine, dass bestimmte Räume geschaffen werden müssen, in denen Menschen aktiv einer Handlung zustimmen müssen. Und dann würde ich eher sagen, dass es wichtig ist, ja zu betonen, dass ein Ja ist, dass man gefragt wird, dass es den Raum zur Entscheidung gibt. Und bei der Nein heißt Nein, bei dem Nein heißt Nein-Satz oder der Nein heißt Nein-Forderung muss das Nein, liegt es in der Verantwortung der Person, die ablehnt. Aber ich meine, dass die Person, die nach einer zum Beispiel sexuellen Handlung fragt, dass eine Verantwortung auch bei der Person liegt, zu fragen.
Bekanntermaßen ist ja vor allen Dingen die christliche Kirche auf dem in Anführungszeichen absteigenden Ast, also immer mehr Menschen treten aus. Was lässt Sie daran festhalten?
Ja, also was mich die ganze Zeit daran festhalten ließ, war das Gefühl, wenn ich in der Kirche war oder wenn ich gebetet habe, hier bin ich richtig und ich habe hier einen Platz. Aber ich finde einfach noch nicht die richtigen Leute. Und vielleicht ist die Kirchenbank ein bisschen zu eingestaubt und irgendwie nicht glitzernd genug oder so, wie ich es machen würde. Aber ich habe immer gespürt, ich bin hier richtig. Und hier wird mehr angerührt in mir, was das Leben ausmacht, als, weiß ich nicht, als Hobbys oder als die Schule oder als meine Freizeit. Also ich habe gemerkt, hier geht's tiefer. Hier wird richtig was in mir gehalten auch. Und hier habe ich einen Platz. Auch wenn mir wenn mich Leute nicht aktiv reinbitten oder ich hier keine Verbindung habe, keine Freundinnen schaffen oder. Und das habe ich bis heute. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen meine Haltung. Eigentlich ist es ein trotziges Nein, dass ich einen Platz in Kirche habe und dass ich mir den so gestalte, wie ich den auch gut finde. Und da halte ich mich nicht an irgendwelche Konventionen oder an diesem Satz, das haben wir immer so schon so gemacht, sondern nee, ich mache diesen ganzen Bums auch, weil ich hier einen Platz habe und ich möchte hier gut leben und mache das natürlich auch für andere. Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen der Punkt, dass ich meine, dass es da vielleicht auch ein Kulturwandel innerhalb der Kirche braucht, dass ich schaue nicht darauf, wie kann ich jetzt Menschen erreichen, die außerhalb von Kirche sind. Das ist nicht der Inhalt meiner Arbeit, sondern ich gucke darauf, wer ist denn da in meinem Team, das noch da ist. Und dann frage ich, was willst du machen? Wir haben eine tolle Kirche, wir haben einen Garten, wir haben hier viele Menschen, wir haben Ressourcen, was möchtest du machen? Und dann sagt eine Person, ich würde gerne Yogakurse hier anbieten. Und dann sage ich, der Raum ist deiner, let's do it. Und dann frage ich die nächste Person, was brauchst du hier eigentlich, was fehlt dir? Und dann sagt sie, ich will Karaoke-Nacht. Und dann sage ich, geil, wir besorgen uns einen Beamer und dann machen wir eine Karaoke-Nacht. Wir haben doch den Raum. Also das ist für mich auch Gemeinschaft, dass die Menschen erleben, Kirche bedeutet, ich bin auch Kirche und ich darf diese Räume mitgestalten, ganz aktiv. Das versuche ich zu vermitteln, weil das hätte ich, glaube ich, gebraucht. Jetzt kann ich es tun. Jetzt bin ich an der Position und in der Stelle, an der ich das auch selber tun kann.
Das sagt Maike Schöfer, Pfarrerin, Podcasterin, Queeraktivistin und Autorin. Nö, eine Anstiftung zum Nein sagen, heißt ihr Buch, gerade erschienen im Pieper Verlag. Für 16 Euro kann es Ihnen gehören. Am Mikrofon verabschiedet sich Alexandra Friedrich.
NDR Kultur.